Warum nehme ich das eigentlich? Soll ich es nicht vielleicht sogar einfach weglassen? Spare mir dabei sogar Geld.
Jede Form von Diät kommt mit einem gewissen Mangel, ne? Weil irgendwas lässt man ja immer weg.
Selbst wenn man dann regional kauft und sich die Mühe alles macht, ja, den Mangel hat man halt wahrscheinlich trotzdem.
Was habe ich denn aktuell für Lebensumstände?
Ich war so häufig in der Sonne und kam dann trotzdem mit einem Vitamin-D-Mangel zurück.
Unabhängig vom Problem können Supplements in drei verschiedene Bereiche eingeordnet werden.
Man glaubt gar nicht dran, aber das ist alles so vernetzt, verknüpft miteinander. Ist wirklich verrückt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Life. Sven, grüß dich Max.
Grüß dich Mario.
Wir reden heute über ein Thema, was nicht nur sehr stark nachgefragt ist, sondern glaube ich auch sehr viele Leute beschäftigt, wenn sie mal von Longevity gehört haben, wenn sie sich ein bisschen mehr mit ihrem Körper beschäftigen, mit Gesundheit beschäftigen. Und zwar das Thema, wie geht man an eine Supplement-Routine heran? Was sollte man da für Überlegungen anstellen? Wie findet man, ohne dass man jetzt zwangsläufig zu das begleitet macht, mit einem Therapeuten macht, mit einem Coach macht, mit einem Arzt macht? Was sind da so die Überlegungen, die man anstellen sollte, bevor man sich da selber was zusammenstellt?
Genau, ja, die meisten werden das sicher kennen. Vor allem die sich irgendwie in dem Biohacking-Space mal so ein bisschen beschäftigt haben. Man findet eigentlich immer Gründe, die Supplements zu nehmen. Das Problem ist nur, den meisten fehlen dann irgendwie klare Biomarker, an denen sie das halt wirklich auch festmachen, ob diese Supplements auch wirklich einen Effekt haben. Und das ist häufig ein Problem und liegt eigentlich meistens eigentlich nur daran, dass man halt irgendwelchen Hypes folgt und hat irgendwas online gelesen. Ja, das könnte ja dadurch dagegen helfen. Und dann fängt man an, einen Stack aufzubauen, aber man fängt nicht an, auch hin und wieder mal in Frage zu stellen, warum nehme ich das eigentlich? Hat das überhaupt einen Sinn, dass ich das nehme? Soll ich es nicht vielleicht sogar einfach weglassen und spare mir dabei sogar Geld? Und ich glaube, darüber soll es heute vor allem gehen, wie wir das angehen, wie wir das auch empfehlen, es anzugehen. Genau, und wie man es halt ohne Therapeuten auch ganz gut hinbekommt.
Ja, ich denke, dass mit dem Thema Hype ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man mit Leuten redet und fragt, ah, und warum nimmst du das Supplement so? Ja, David Sinclair nimmt das ja auch oder Andrew Huberman oder Peter Attia oder auch irgendein deutsches Pendant dazu oder Brian Johnson oder was weiß ich. Und da fehlen halt sehr, sehr viele Fragen in der Entscheidung, ob man das jetzt halt nehmen soll oder nicht. Ne? Man nimmt es halt, weil jemand anderes nimmt und das ist meistens eine schlechte Idee. Nicht für alle Supplements, aber üblicherweise, wenn man die persönliche Situation da so ein bisschen außer Acht lässt, dann ist es am Ende wahrscheinlich auch keine allzu sinnvolle Supplement-Routine. Ne? Da spielt ein bisschen mehr eine Rolle. Und wie du gesagt hast, darüber sprechen wir heute. Ne? Es ist ja auch gar nicht so einfach, finde ich heutzutage. Es gibt ja so viele Produkte und auch so viele unterschiedliche Produkte von der gleichen Substanz. Das ist auch noch so ein Thema. Ne? Wenn man sich heutzutage einen Zink anschaffen will, dann gibt es ja auch schon mal 35 Zinkprodukte und jeder sagt immer, mein Zink ist das Beste. Und das ist eine zusätzliche Stufe der Komplexität, sage ich jetzt mal, die mit reinkommt in das Supplement-Routin-Thema. Aber darum soll es heute ja gar nicht so stark gehen. Ne? Also wir werden heute gar nicht so stark über gewisse Moleküle reden und was die vielleicht für den Körper machen oder nicht machen, sondern es geht einfach nur darum, wie komme ich jetzt, wenn ich heute zuhöre, vielleicht zu einer Supplement-Routine, die für mich dann passt, für mich so ein bisschen zugeschnitten ist. Gut, wie geht's los? Ne? Was ist die erste Frage, die man sich so stellen sollte, wenn ich jetzt mit einer Supplement-Routine starten möchte, meinen Körper ein bisschen unterstützen möchte? Was ist der erste Schritt?
Ja, die Frage ist ja eigentlich erstmal, die man sich stellen muss, welches Problem will ich überhaupt lösen? Und ich glaube, das ist das, wo es bei vielen Leuten schon so ein bisschen anfängt, so manchmal schon schwammig zu werden. Und die Frage muss man sich wirklich ganz offen stellen. Okay, will ich jetzt irgendwie Stress reduzieren? Will ich was Gutes für meine Haut tun? Will ich meinetwegen einfach nur länger leben und gegebenenfalls Risiken reduzieren? Diese Frage sollte man sich erstmal stellen, weil darauf baut ja eigentlich alles andere auf. Ne? Also auch darauf baut auch auf, was misst du vielleicht? Wie gehst du es an? Welche Biomarker sind entscheidend? Welche Ergebnisse willst du erzielen am Ende? Und wenn das Problem am Anfang nicht so halbwegs in deinem Kopf definiert ist, hast du das Problem, dass du eigentlich ja nicht weißt, wo es hinführen soll. Und dann landest du immer in dieser Situation, okay, du hast das Supplement jetzt genommen, du hast das Gefühl, es könnte vielleicht ein bisschen einen Benefit haben, aber du hast ja eigentlich auch gar kein Ergebnis vorgenommen, was du mit dem Supplement erzielen willst. Und das kann eins sein, dass man sofort merkt. Das kann aber auch eins sein, dass man merkt, das merkt man eigentlich gar nicht. Ne? Und ohne dieses Problem definiert zu haben, wirst du Schwierigkeiten haben, dass weil dann die Supplement-Routine einfach irgendwann ausartet. Ne? Du hast einfach irgendwann das Problem, es ist ja alles irgendwie ganz gut in der Theorie. Ne? Und deswegen braucht jeder so seine eigenen Probleme, weil wir sind auch alle unterschiedlich. Und es ist eben so, dass manche Leute vor allem ein Stressproblem vielleicht haben, manche vielleicht wieder weniger. Dann gibt es Leute, die haben von Natur aus eine tolle Haut, andere vielleicht eher weniger. Da sollte man sich erstmal die Frage stellen.
Ja.
So würde ich es angehen.
Und vor allem, wie du sagst, dieses Ziel, wo will ich denn eigentlich hin? Ne? Manche Leute haben vielleicht gar keine Probleme und wollen trotzdem irgendwas unterstützen. Und man sollte halt sich, auch wenn man jetzt schon Supplements gerade nimmt, sich bei jedem mal die Frage stellen, wozu nehme ich es denn eigentlich? Ne? Und wenn einem da nichts einfällt, dann sollte man es zumindest mal hinterfragen. Deswegen muss man es nicht sofort aus der Routine rauskicken, aber man sollte sich mal überlegen, ob das denn zum Gesamtkonzept passt, was man auch verfolgen möchte. Und ein paar Themen hast du ja eh schon aufgezählt. Ne? Das kann jetzt irgendwas mit Energie zu tun haben, das kann Müdigkeit sein, das kann Brain Fog sein, das kann aber auch Stress sein, das kann auch sportliche Leistungsfähigkeit sein und so weiter und so fort. Und Gründe gibt es wie Sand am Meer, genauso wie es Supplements gibt wie Sand am Meer. Deswegen macht es das ja auch so schwierig, sich da so eine gute Routine, finde ich, rauszuziehen. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der auch manchmal ein bisschen vergessen wird, ist, wie schauen denn aktuell meine Lebensumstände aus? Ne? Das ist, finde ich, auch sehr relevant, wenn es darum geht, welche Produkte sind denn jetzt für mich spannend oder halt nicht so spannend? Und das fängt damit an, bin ich momentan in irgendeiner besonderen Lebenssituation? Ne? Das ist bei Frauen zum Beispiel ein Thema in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit oder wenn man in die Wechseljahre kommt, da hat der Körper schlichtweg andere Bedürfnisse, die man auch mit Mikronährstoffen unterstützen kann. Genauso, weil man redet eigentlich immer nur von Frauen, die eine Menopause haben. Genauso gibt es bei Männern ja die Andropause, ne? Das ist deutlich weniger bekannt. Aber auch da ändern sich die, sag ich jetzt mal, Bedürfnisse vom Körper. Und die nächste Frage ist vielleicht, wie ernähre ich mich denn? Ne? Wie schaut meine Ernährung aus? Und es war im Grunde was sehr, sehr individuell ist, weil jeder hat auch andere Ausgangsbedingungen. Ne? Der eine wohnt neben einem Supermarkt und kauft sich ständig frisches Zeug. Der eine wohnt über einem Dönerladen und holt sich deswegen dreimal die Woche irgendwie einen Döner. Mal haben welche bei der Arbeit irgendwie eine Mensa, die eh gesundes Essen kocht. Und mal sitzt man wie wir in München im Werksviertel und haben eher nur so schnelle Optionen, die jetzt vielleicht gar nicht so ganz gesund sind. Das sollte man schlichtweg einfach mal ein bisschen reflektieren und schauen, wo könnte ich denn da vielleicht einen Bedarf haben? Ne? Vor allem, wenn man sehr, sehr viele Fertiggerichte oder, und ich meine jetzt nicht die man in die Mikrowelle, die Cannelloni, die man in die Mikrowelle packt und dann aufheizt, sondern halt auch, wenn man sich irgendwas vom Inder holt, dass man sich einen Burger holt, dass man sich mal eine Currywurst holt, dass man sich mal irgendwie einen Döner oder einen Sucuk holt, das sind alles gewissermaßen so eine Art von Fertiggerichten auch, die mit einer gewissen Einschränkung bei den Nährwerten einfach kommen. Ne? Vor allem, wenn es um so sekundäre Pflanzenstoffe geht oder um wenig Omega-3, aber viel Omega-6-Gehalt und so weiter und so fort. Das sind da alles Themen, die relevant sind. Dann was anderes ist auch, wo lebe ich? Das finde ich auch spannend. Wohne ich in der Stadt? Wohne ich am Land? Es ist zum Beispiel eine Stadt, die sehr, sehr viel Luftverschmutzung hat. Habe ich vielleicht dadurch einen höheren Antioxidantienbedarf? Lebe ich aber eher am Land, wo ich in der Natur lebe, was per se für Longevity ja schon mal gut ist? Habe ich eine Möglichkeit, mich viel zu bewegen? Oder beschränkt sich Bewegen alleine rein auf das Fitnessstudio, in das ich vielleicht dreimal die Woche gehe? Das sollte man sich alles mal in Erinnerung rufen. Und vielleicht ein letzter Punkt ist noch, ob man irgendwelche Medikamente nimmt, weil manche Medikamente ja auch einen Effekt auf eine Mikronährstoffversorgung haben. Wenn wir jetzt an Statine zum Beispiel denken, die ja die körpereigene Coenzym Q10-Synthese ein bisschen behindern, dann gibt es noch irgendwie, ich sage jetzt mal im Volksmund, Wassertabletten, ne? Also Diuretika, wassertreibende Medikamente, die man nimmt, wenn man einen hohen Blutdruck hat, die auch gewisse Elektrolyte minimieren oder Magensäureblocker. Ne? Das finde ich auch ein Klassiker, die zum Beispiel was mit der B12-Aufnahme machen und so weiter und so fort. Also super viele Infos von der Ausgangssituation, die man sich mal überlegen sollte und da mal schauen sollte, was kommt denn mit meinen Lebensumständen, was geht denn da jetzt einher, und dann kann man mal starten damit, vielleicht genau sowas mal abzudecken. Ne?
Genau, ja, ich glaube, aus den Lebensumständen ergibt sich ja dann häufig auch nochmal zusätzlich ein Problem, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Eben auch gerade mit Ernährung, wie du es angesprochen hast, ist ja, glaube ich, was man jetzt nicht unbedingt am Schirm hat oder nicht direkt merkt. Aber klar, wenn man jeden Tag Fertiggerichte isst, nicht frisch zubereitet, wird die Nährstoffdichte einfach enorm viel niedriger sein. Und dann kann es eben auch Sinn ergeben, dass man sagt, okay, man geht vielleicht wirklich einfach mal super breit rein, nimmt einfach Multivitamine als Unterstützung dazu, um dann zu schauen, okay, was bleibt dann noch übrig an Mängeln, in Anführungszeichen? Wo muss ich jetzt vielleicht noch ansetzen, damit ich noch das letzte bisschen raushole? Aber der Rest, ja, super klar. Ich glaube, Ernährungsformen, ich meine, ich glaube, das kennen die Veganer vor allem. Das ist ein Klassiker. Die haben häufig einige Mängel. Ne? Deswegen ist auch Veganismus ja eigentlich eine relativ extreme Form. Das heißt, du kannst es gar nicht so leicht decken alles. Du musst eigentlich supplementieren. Und das wird in den meisten Fällen ja auch praktisch getan. Zum Beispiel eben auch bei B-Vitaminen. Und ansonsten, ja, Keto gibt es auch noch. Ne? Häufig Mineraliendefizit, generell ein Ballaststoffdefizit. Hier kann es dann auch Sinn machen, okay, wieso gehst du nicht vielleicht her und nimmst einfach mal Flohsamen und top. Ne? Das sind alles Themen, da hast du vielleicht nicht direkt Probleme gleich am Anfang. Du wirst diese Ernährungsform am Anfang viele Monate lang gut durchstehen. Aber irgendwann wird es dann ja einfach zum wirklichen Problem. Und das willst du eben ja irgendwo mitigieren.
Ja, genauso wie man sich ja aktiv für diese Ernährungsform entscheidet. Ne? Es ist am Ende, sollte es auch eine aktive Entscheidung sein, die Defizite, die damit einhergehen, dann im Grunde einfach auszugleichen. Ne? Ja. Weil jede Form von Diät, glaube ich, kann man ganz salopp zusammenfassen, kommt mit einem gewissen Mangel, ne? Weil irgendwas lässt man ja immer weg oder gegen irgendwas entscheidet man sich immer oder irgendwas stellt man immer ins Zentrum. Ne? Man kann sich auch carnivore ernähren und sich dann nur vom Fleisch ernähren und das wird auch seine Probleme hier mit sich bringen.
Du bist, ne, auch wieder, du hast wahrscheinlich kein Nährstoffproblem, aber du hast halt ein Ballaststoffproblem, ne? Also kein Mikronährstoffproblem, sondern ein Ballaststoff-, ein Makronährstoffproblem, was, glaube ich, auch so ist, dass es wahrscheinlich die ersten paar Monate überhaupt nicht problematisch ist. Man wird sich wahrscheinlich sogar recht gut fühlen, weil es eben sehr nutrient-dense ist, oder? Aber dann kommt auf irgendwann der Punkt, ne, wo dann wahrscheinlich so eine Art Dysbiose im Darm entsteht, ne, und da willst du halt nicht unbedingt hin. Gibt sicher super individuelle Erfahrungen und so weiter, und es gibt sicher Leute, die haben auch super Erfahrungen mit Carnivore-Diäten, auch über Jahre hinweg. Ich würde aber in Frage stellen, ob das für die meisten Leute wirklich gut ist, wenn man das über Jahre hinweg macht. Ich kann mir vorstellen, wenn man Entzündungsgeschehen hat, dass es dann eben sinnvoll ist. Aber gut, jetzt landen wir wieder bei Carnivore-Diäten. Was vielleicht auch noch ein cooles Beispiel ist, Überlebensumstände. Ich meine, wir hocken eigentlich fast alle den ganzen Tag nur im Büro oder daheim im Homeoffice oder was weiß ich. Also wir sind auf jeden Fall nicht draußen. Ne? Und darauf ist unser Körper ja auch nicht wirklich eingestellt. Das heißt, die Vitamin-D-Synthese bleibt auch auf der Strecke. Die meisten haben Vitamin-D-Mangel, was auch der Grund ist, warum wir es gleich nochmal nennen werden. Aber das ist natürlich auch Lebensumstand abhängig. Wenn du irgendwie hauptberuflich meinetwegen Surfer bist oder so und jeden Tag am Strand und in der freien Luft, dann hast du wahrscheinlich einen relativ guten Vitamin-D-Spiegel auch ohne Supplementation. Wahrscheinlich. Ne?
Ja, bei Vitamin D ist es ja auch so, dass viele Leute unterschätzen, was die Sonne im Sommer denn bringt. Ne? Weil wie oft ist man denn im Sommer an der Sonne, wo man wirklich einen sehr, sehr großen Teil von seiner Körperoberfläche auch wirklich zugänglich hat. Ne? Wenn man jetzt eine lange Hose trägt und ein T-Shirt anhat, dann wird das wahrscheinlich keinen massiven Unterschied für die Vitamin-D-Versorgung machen. Dann hast du gerade mal ein bisschen dein Gesicht, ne? Und sehr, sehr viele Cremes haben ja heutzutage auch, ich würde mal sagen, zu Recht auch einen Sonnenschutz mit dabei. Ja, das heißt, das Gesicht ist dann auch schon mal off-limits. Und dann hast du noch deine Arme. Ne? Das ist dann, genau, das ist keine Menge, das ist keine große Körperoberfläche, genau.
Aber es reicht halt trotzdem
nicht. Aber das
ist... Ja, da habe ich ja natürlich noch eine Anekdote zu, habe ich eh mal einen LinkedIn-Post zu gemacht. Ich habe ja meine Freundin, die ist ja in Lissabon gewesen, hat dort studiert und war da wirklich 1,5 Jahre und die war wirklich sogar echt häufig in der Sonne. Also ich habe mich schon gefragt, ob die da eigentlich Urlaub macht. Ne? Und die war so häufig in der Sonne und kam dann trotzdem mit einem Vitamin-D-Mangel zurück. Da habe ich mich dann schon gefragt, so, hey, wie kann sowas eigentlich sein, ne? Klar, da kommen natürlich noch andere Stressoren vielleicht dazu. Klar, im Studium trinkt man auch häufiger nochmal am Wochenende. Das sind ja alles Faktoren, die auch Vitamin D depleten, also verbrauchen. Aber trotzdem, wundert man sich, muss man ehrlich sagen, in einem Land, wo wirklich das ganze Jahr relativ schönes Wetter ist. Und dann kommt sie zurück und hat Vitamin D-Mangel. Und sie hat sogar zwischendurch immer mal wieder Vitamin D genommen. Es ist nicht so, als hätte sie gar nichts genommen. Das hat einfach nicht gereicht. Ne? Das ist schon
wild. Ich meine, ist ja auch nochmal deutlich südlicher, wie hier in Deutschland. Ne? Muss man auch sehen. Genau. Da ist die Sonne ja eigentlich schon mal kräftiger. Die ist auch länger da. Und ja, spannend. Ich meine, sicher auch wieder super viele individuelle Unterschiede. Ne? Genau. Muss man auch dazu sagen. Da wird sicher jemand sagen, ich war auch in Portugal, aber bei mir hat dann alles gepasst. Ne? Aber am Ende des Tages, ich glaube, über eine sehr, sehr große Menge an Leuten hinweg überschätzen die Leute den Einfluss von Sonne auf ihren Vitamin-D-Spiegel. Wie gesagt, weil man ja nicht von Mai bis August dann nackt rumläuft und sich den halben Tag dann immer draußen aufhält. Man hat trotzdem noch einen Job, man sitzt trotzdem noch irgendwo in einem Büro oder hält sich irgendwo drin auf. Außer man ist jetzt vielleicht wirklich viel in der frischen Luft, wenn man Bauarbeiter ist, aber oder Berufe in die Richtung. Und aber da hat man wiederum andere Themen dann.
Ja.
Die vielleicht nicht so longevity optimiert sind. Aber das ist ein wichtiges Thema. Ne? Man muss sein Problem kennen oder man muss einen Grund haben, den man irgendwie verbessern möchte. Wo möchte man ansetzen? Das ist die erste wichtige Frage. Zweite Frage ist, was habe ich denn aktuell für Lebensumstände? Ne? Und welche Einschränkungen bringen diese Lebensumstände vielleicht so mit sich, wenn es die Punkte haben wir jetzt eh schon aufgegriffen. Ne? Wo lebe ich? Wie ernähre ich mich? Wie viel bewege ich mich? Bin ich gerade in einer Ausnahmesituation und so weiter und so fort.
Ja,
und
häufig passt das eine ja auch zum anderen. Ne? Also da findet man häufig schon die erste Parallele zwischen Problem und Lebensumstand.
Ja, total, total. Ja. Ich meine, eine Ausnahme ist jetzt vielleicht, wie du ja schon gesagt hast, ne, wenn man sich vegan ernährt, spielt ja also B-Vitamine, vor allem B12, eine wichtige Rolle. Man wird jetzt erstmal von einem B12-Mangel gar nicht so krass viel mitbekommen, ne, wenn der jetzt über eine kurze Zeit so ist. Deswegen hat man jetzt wahrscheinlich noch kein wie Energieproblem oder Blutbildungsproblem oder was weiß ich.
Ne?
Genau, es ist sehr diffus. Aber irgendwann kann es halt dazu kommen und dann hat man auf jeden Fall auch ein handfestes Problem, sage ich jetzt mal, was man mit irgendwie Mikronährstoffen oder anderen Mittelchen irgendwie ausgleichen möchte oder halt angehen möchte. Jetzt kenne ich mein Problem und der nächste Schritt ist dann gewissermaßen, es gibt ja drei Arten, sage ich jetzt mal, für die man Supplements nehmen kann. Ne? Drei so Use Cases, unabhängig vom Problem, können Supplements in drei verschiedenen Bereichen eingeordnet werden. Ne?
Ja, voll. Also so machen wir es zumindest. Ne? Es gibt sicherlich auch noch andere Bereiche, die man jetzt, wenn man es ganz streng nimmt, noch findet. Aber wir kategorisieren es grob so, dass wir sagen, okay, man kann einerseits Defizite ausgleichen, man kann andererseits gegebenenfalls therapeutisch auch was machen. Das heißt, sei es irgendwie ein hoher Blutzucker und man will damit Supplements ein bisschen gegenarbeiten. Oder man kann optimieren, Performance optimieren. Das heißt, man hat eigentlich nicht wirklich ein krasses Problem, aber man weiß, die eigenen Lebensumstände aber in so stark gegen einen, dass man quasi vorbeugt und vielleicht auch optimiert und sich vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, enhanced, das heißt verbessert. Ne? Und so würde ich die drei Sachen jetzt mal einordnen. Ich glaube, Defizit ausgleichen ist klar, da sind wir wieder beim Vitamin D, das ist der absolute Klassiker und ich glaube, die meisten, die hier zuhören, nehmen es wahrscheinlich auch schon. Omega-3, ähnliches Thema. Da macht es einfach Sinn, mal einen Spiegel zu messen, beziehungsweise da einen Index zu messen und dann gleicht man das aus. Wenn man es therapeutisch reingeht, kann es zum Beispiel Sinn machen, okay, ich habe ein Blutzuckerthema, bin noch nicht ganz im Prädiabetes, aber ich habe offensichtlich schon etwas höheren HbA1c, mein Insulinspiegel ist auch ein Ticken höher, als er eigentlich sein sollte. Klar sollte ich dann natürlich auch Sport machen, Bewegungen irgendwie inkorporieren, aber es macht eben auch Sinn, so Sachen wie Berberin sich vielleicht mal anzuschauen. Ne? Auch ein super Produkt, was helfen kann, den Blutzucker ein bisschen zu stabilisieren und auch die ein oder andere Schandtat, sage ich jetzt mal, verzeihen kann. Ne? Und dann im nächsten Schritt sind wir bei Performance. Da sind wir bei Themen eben, ja, okay, ich will irgendwie nachts besser schlafen oder einfach erholsamer schlafen, damit ich am nächsten Tag wieder den Tag rocken kann. Das heißt, ich gehe dann vielleicht in Themen wie Ashwagandha rein, oder ich habe ein Energiethema, also gehe ich auf NAD-Booster und sage einfach, okay, ich spüre zwar noch nicht so richtig, dass meine Energie schwindet, aber ich weiß, ich brauche die Energie und ich weiß, dass es ein Hebel vielleicht auch für mein Leben ist, wenn ich nochmal mehr Energie habe. Und so muss man da denken, also wirklich mit einem Enhancement-Fokus, Verbesserungsfokus. Und da ist zum Beispiel NAD auch ein super spannendes Thema. Da kann man auch theoretisch ein Defizit ausgleichen, ne? Aber wir gehen jetzt hier davon aus, es existiert eigentlich kein Defizit. Du willst aber in hochnormale oder hochpotente Bereiche dich pushen und bist im Enhancement-Bereich.
Was wir jetzt bei Defizite, fällt mir gerade ein, noch ein bisschen vergessen haben. Ja. Nochmal kurz zurück zu, wo lebe ich? Ne? Selen ist ja auch ein Thema. Wir leben ja hier zum Beispiel in einem Selenmangelgebiet. Da sollte man sich auch mal anschauen, die Produkte, die man im Supermarkt kauft, ne, wo kommen denn die her und wie schauen denn die Böden zum Beispiel aus? Ne? Wenn man vorwiegend deutsche Produkte kauft, dann ist halt eben so ein Selenmangelgebiet. Dann ist das vielleicht mal ein Thema, kann man ja auch
vieles
messen.
Vieles ist ja dann auch, ne, in irgendwelchen Gewächshäusern angebaut, oder? Und ja, da ist sowieso auch Selenmangelgebiet.
Ja.
Dementsprechend, ja. Also idealerweise hast du natürlich recht. Aber ja, also zumindest im Süden von Deutschland, wenn man auch selbst wenn man dann regional kauft und sich die Mühe alles macht und zum Bauern fährt, Selenmangel hat man halt wahrscheinlich trotzdem.
Ja, genau, und das sollte man auf jeden Fall noch irgendwie mit berücksichtigen. Wir können jetzt hier nur von Deutschland reden, aber ich meine, gibt wahrscheinlich auch noch gewisse, ich sage jetzt mal, Mangelsituationen in anderen Ländern oder in anderen Bereichen. Insofern, auch wenn man vielleicht auf Reisen unterwegs ist, gut, jetzt wegen 2 Wochen wird man keinen Selenmangel entwickeln oder einen Überschuss von irgendwas bekommen. Ne? Ich glaube, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber genau, das sollte man noch mit berücksichtigen, vor allem wenn es um dieses Thema Defizitausgleichen geht, wo ja sonst auch noch Vitamin D mit reinspielt und Omega-3, wie du ja schon gesagt hast. Und das Schöne bei Defizitausgleichen ist ja, dass es gewissermaßen immer messbar sein muss. Ne? Weil sonst kann man das Defizit ja gar nicht bestimmen. Man kann Vitamin D messen, man kann Omega-3 messen mit dem Omega-3-Index. Man kann aber auch das Omega-6, Omega-3-Verhältnis mal messen und vergleichen. Und Selen kann man auch messen. Man kann super viele Mikronährstoffe messen und da, die fallen alle in diesen Bereich. Ich habe ein Defizit, das will ich ausgleichen, das will ich vielleicht nicht nur in den Normalbereich, sondern in den Optimalbereich bringen, ne? Weil Vitamin D von 25 Nanogramm pro Milliliter ist auch schon normal, je nach Labor, aber der Optimalbereich ist halt deutlich höher, ne?
Ja.
Da kommen wir dann auch nochmal ein bisschen später dazu. Und sehr, sehr viele von diesen Defizitausgleichen, Supplements oder Mikronährstoffen, die gibt's ja auch schon ewig. Das sind diese, ich würde jetzt mal sagen, mehr oder weniger fallen da alle Basisprodukte darunter, wenn es um Vitamine geht, um die klassischen Mineralien geht, wie Selen und Zink und so weiter und so fort. Und bei optimieren Performance und das dritte Thema, dieses therapeutisch gezielte Supplementieren, im Grunde, da gibt es natürlich auch einen gewissen Overlap. Ne? Wenn ich jetzt davon ausgehe, wenn ich erschöpft bin, dann wäre es schon therapeutisch. Wenn ich aber meine Energie verbessern möchte, dann wird es eher jetzt in unseren zweiten Bereich reinfallen, dass man was optimieren möchte. Therapeutisch schaut es da wiederum sehr, sehr ähnlich aus. Ne? Man würde da wahrscheinlich auf die gleichen Produkte zurückgreifen. Egal, ob ich jetzt meine Energie verbessern möchte oder ob ich erschöpft bin und halt wieder in diesen, unter Anführungszeichen, Normalbereich reinkommen möchte. Das nur noch mal am Rande dazu gesagt. Aber ja, ich glaube, mit diesen drei Gruppen kann man Supplements oder Mikronährstoffe schon mal ganz gut vorklassifizieren und sich dann auch nochmal überlegen, wenn man das Problem bestimmt hat, ist es ein Problem, weil ich Defizit habe, ist es ein Problem, weil ich schon tatsächlich ein Problem habe und ich das irgendwie therapeutisch angehen möchte, aber vielleicht noch nicht mit Medikamenten oder halt eben schon mit Medikamenten, aber da ist so ein bisschen die Nebeneffekte auf den Organismus covern möchte. Oder ich möchte halt dann optimieren. Also da hat man auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt habe ich schon angefangen zu reden von Messen. Und ja, wenn es um Defizite geht, Messen ist nämlich auch ein ganz wichtiges Stichwort. Man kann sein Problem bestimmt haben, man kann seine Lebensumstände analysiert haben, aber am Ende sollte man trotzdem in sehr, sehr vielen Fällen auch nochmal messen, damit man überhaupt weiß, wo liegt denn der Bedarf. Ne? Weil es macht einen Unterschied, ob man 1.000, 5.000 oder 20.000 Einheiten Vitamin D zu sich nimmt. Das muss man immer an die Ausgangssituation anpassen. Und die kennt man halt nur, wenn man mal gemessen hat. Also Labor ist auch super relevant.
Ja, also ich glaube, das haben wir auch schon sehr häufig eigentlich erzählt. Ich meine, das predigen wir, glaube ich, rauf und runter. Aber wo fängt man an beim Labor? Ich denke mir immer, das hängt jetzt dann extrem davon ab, was du halt das Problem definiert hast. Also ich kann das total verstehen, dass es für die meisten Leute keinen Sinn macht, jedes Mal direkt ein Labor mit irgendwie 30, 40 Biomarkern zu machen oder auch mehr, sondern einfach zu sagen, okay, hey, ich fange einfach mal an, meinetwegen mein Vitamin D zu checken, das mal ideal einzustellen. Da lernt man auch eine Menge dabei, weil das eben so hoch individuell ist. Also alles, was man eigentlich im Internet findet, ich nehme so und so viele Einheiten, ich nehme so und so viele, das ist eigentlich
nutzlos.
Ja, eigentlich relativ nutzlos, genau. Weil es kann tatsächlich sogar sein, dass du einfach mal, du hast einen Mangel, meinetwegen, von Vitamin D, gleichst den aus mit irgendwie 10.000 Einheiten am Tag, ne? Und dann bist du quasi im guten Bereich. Und dann kann es sogar sein, dass bei dir als Erhaltungsdosis 1.000, 2.000 Einheiten reichen, ne? Das ist dann eigentlich gar nicht mehr viel. Aber du musst es halt erstmal auf dieses Level kommen. Und dafür hast du die hohen Dosierungen gebraucht. Und ich glaube, viele Leute nehmen dann einfach konstant irgendwie 5.000 bis 10.000 Einheiten am Tag. Und das ist auch gar nicht ungewöhnlich und wahrscheinlich auch nicht schlimm, ne? Aber es ist wahrscheinlich auch, ja, nicht nötig, ne? Das ist eher das Thema. Und man hätte halt auch mit 1.000, 2.000 genau den gleichen Effekt, weil der Körper beim Rest dann einfach nicht wirklich anzufangen weiß, ne? Und das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass man so richtig dazulernt, okay, ich habe jetzt das mal richtig eingestellt, ich mache auch noch mal ein drittes Mal messen und merke, okay, meine Erhaltungsdosis ist offensichtlich ungefähr in diesem Bereich, es ist nicht runtergegangen, obwohl ich mit 1.000, 2.000 Einheiten supplementiert habe nur, das reicht dann also wahrscheinlich und ich messe es das nächste Mal vielleicht erst in 3 Jahren wieder. Und so kann man da mal reinsteigen und dann kann man natürlich immer weiter die Komplexität steigern, ne? Dann kann man auch Omega-3 dazu holen. Dann kann man sich auch mal den Eisenstoffwechsel anschauen. Je nachdem, was halt auch dein Problem ist. Willst du erstmal nur ein Risiko, was in Zukunft vielleicht irgendwann mal entsteht, Omega-3 mitigieren, oder willst du, hast du ein Energieproblem, hast den Verdacht, dass du einen Eisenmangel hast? Okay, dann misst du halt mal Ferritin und Transferinsättigung und schaust dir einfach mal an, okay, wo stehe ich da eigentlich? Wenn man sich so einzeln rantastet, ist es eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil man natürlich auch recht günstig wegkommt. Gerade wenn man mit so Direktlaboren arbeitet, da kommt man relativ preiswert dann davon und kann sich da Stück für Stück voranarbeiten. Und wenn man natürlich gleich all in gehen will, ja, dann macht es natürlich Sinn, ein bisschen größer einzusteigen. Aber ich würde nicht über irgendwie 150, 200 Euro am Anfang reingehen, weil man sich selber überfordert und dann zu viel vielleicht auch findet, was am Ende sich vielleicht von alleine gelöst hätte, hätte man einen Mangel erstmal ausgeschalten. Dann ergeben sich manchmal andere Dinge von ganz alleine. Und dementsprechend, ja, zu viel macht auf keinen Fall Sinn. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, hey, es gibt das eine Blutbild, was für jeden sofort Sinn macht. Ich würde es immer ein bisschen problembezogen machen. Und nicht alle über einen Kamm scheren.
Was ich da vielleicht noch ergänzen würde, ich persönlich finde es eigentlich grundsätzlich schon sinnvoll, wenn man diese günstigen Basismarker, die es gibt, und zu günstigen Basismarker würde ich jetzt auch mal Vitamin D dazu zählen, was irgendwo im Bereich von vielleicht 15, 20 Euro kostet, wenn man es im Rahmen von einer anderen Blutuntersuchung eh schon mitmacht, ne? Nicht, ja, wenn man es einzeln macht, die kann man auf jeden Fall mal machen, ne? Das ist dann vielleicht so ein Stack von irgendwie 10, 15 verschiedenen Markern, dann misst man mal Vitamin D. Ich glaube, man muss am Anfang auch noch nicht Omega-3 dazu machen, aber am Ende ist Omega-3 auch ein Basisprodukt, wo wir eh wissen, dass sehr, sehr viele mangelversorgt sind, deswegen kann man das vielleicht auch einmal festmachen und mal messen und dann mit einer Supplementierung halt reinstarten oder diese Basis-Mikronährstoffe wie Zink und Selen kann man auch gut messen, dass man einfach da mal nachschaut, wie schaut's denn bei diesen grundlegenden Molekülen aus, einfach weil sie so eine große Bedeutung für den Körper halt auch haben. Ne? Die spielen halt nicht nur bei 10 Prozessen eine Rolle, sondern halt auch bei 300 Prozessen eine Rolle. Also insofern finde ich, macht es immer Sinn, wenn man dieses grundlegende Panel mal abdeckt und dann landet man aber eh im Bereich von diesen 100 bis 150 Euro, den du gesagt hast, ne? Wenn man diese grundlegenden Sachen dazu macht. Ansonsten, das zweite Thema ist vielleicht noch, auch bei Medikamenten ist es ja im Alter häufig so, wenn man mal in der Klinik war oder wenn man, also entweder man arbeitet im Gesundheitsbereich, dann bekommt man es eh auf jeden Fall mit. Und ansonsten sieht man es vielleicht auch bei seinen Großeltern, dass Medikamente eigentlich immer nur mehr werden mit dem Alter. Ne? Ja. Es kommt immer was Neues dazu. Und es kommt dann mal ein neues Problem. Da nimmt man eh schon 3, 4 Medikamente, da kommt noch Schwindel dazu, dann bekommt man was gegen Schwindel. Dann fängt man vielleicht noch an, irgendwie ein bisschen zu zittern. Ne? Dann schreien alle gleich, oh, Parkinson, da müssen wir auch noch ein bisschen Levodopa draufstreuen und so. Und es wird immer mehr und mehr und mehr. Und man stellt sich nie die Frage so, naja, vielleicht kommt der Schwindel ja jetzt von den 3 Medikamenten, die du halt eh schon nimmst. Ne? Vielleicht können wir auch einfach eins weglassen oder mit der Dosierung ein bisschen runtergehen. Und dann ist das Problem gelöst. Und bei Supplements ist es häufig ähnlich. Ne? Man startet mal und man stackt dann immer was Neues dazu. Und über die Zeit hinweg muss man halt auch mal hinterfragen, passt das jetzt noch? Ne? Oder sollte man das vielleicht weglassen? Vielleicht steigt man auf ein anderes Produkt um, was schon zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Oder, und das hast du ja auch angesprochen, man gleicht mal einen Mangel aus und vielleicht funktioniert der Rest ja dann auch wieder ganz gut. Ne? Einfach weil diese Basis Mikronährstoffe oder Moleküle, das ist so vernetzt im Körper, dass das auch Einfluss auf viele verschiedene Sachen haben kann.
Ein gutes Beispiel an. Ich meine, was zum Beispiel super häufig ist, ist Eisenmangel ohnehin. Ne?
Ja.
Aber der ist gar nicht so häufig, wie man dann wiederum auch denken würde, weil häufig ist ein Kupfermangel und dann sieht es aus wie ein Eisenmangel im Blutbild, ne? Aber es ist eigentlich gar kein Eisenmangel. Also es ist auch so, da sieht man auch wieder, okay, wenn man da jetzt den Kupfermangel ausgleicht, hat sich auf einmal der Eisenmangel ergeben. Ne? Und der ist auch eigentlich nur phänotypisch, das heißt, man sieht ihn nur, ist aber kein echter Eisenmangel gewesen. Und das ist eigentlich auch interessant. Ne? Also und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Das heißt, manchmal ergeben sich dann diese Dinge wirklich von alleine und man glaubt gar nicht dran, aber das ist alles so vernetzt, verknüpft miteinander. Ist wirklich verrückt.
Und vielleicht, was da noch ganz gut reinpasst, ich weiß jetzt nicht, wie häufig sowas ist, ne, aber es gibt ja auch eine Menge Leute, die sehr unkritisch sehr viel Zink nehmen. Ja. Das passt da dann auch nochmal mit rein, ne, weil ein sehr, sehr hoher Zinkspiegel sorgt dann über ein paar Ecken dann auch wieder für einen Eisenmangel. Ne?
Genau, weil er wiederum Kupfer blockt.
Ne? Genau, genau. Aufnahme, und das ist dann auch relativ vernetzt. Das heißt, man kann auch was schlechter machen. Ne? Das genau, muss man auch dazu sagen.
Auch da vielleicht, ich glaube, eine ganz gute Empfehlung, immer so ein bisschen gucken, weil Zink ist ja in vielen Produkten drin, hat einen Health Claim, hat sehr, sehr gute Health Claims, deswegen sehr, sehr attraktiv für Supplement-Hersteller, uns eingeschlossen natürlich. Aber da sollte man immer so ein bisschen gucken, okay, wie viel Zink nehme ich jetzt eigentlich pro Tag? Weil es könnte sein, dass man über 3-4 Produkte hinweg überall Zink drin hat, eben einfach nur wegen dem Health Claim. Und dann hat man auf einmal irgendwie eine Dosierung pro Tag von 60, 70 Milligramm. Und das ist dann in einem individuellen Fall vielleicht auch einfach zu viel. Ne? Das heißt, da muss man dann echt gucken, dass man gegebenenfalls auf andere Produkte umsteigt, wo das eben nicht noch zugesetzt ist, weil das läppert sich einfach. Und da, ja, das ist, gilt vor allem für Zink. Ich würde sagen, das ist so das Häufigste, was irgendwie beigesetzt wird für Health Claims.
Ich würde Magnesium noch nennen.
Ja, Magnesium hast du aber weniger ein Problem mit einer hohen Dosierung, ne? Würde ich jetzt im Vergleich sagen.
Also wenn dann halt eher so Verdauungsprobleme. Ne? Wenn die kumulative Dosis einen gewissen Milligrammbereich, sag ich jetzt mal, übersteigt und man dann hauptsächlich so Oxid und
dann auf jeden Fall
in dem Bereich, dann kann das auch das eine zum anderen führen. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund, also wieso Health Claims? Im Grunde ist es so, man überlegt sich beim Produkt ja einen Use Case, ne? Wenn man ein Produkt entwickelt, überlegt man sich, wofür soll dieses Produkt jetzt gut sein? Und dann ist es ja so, dass sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel, wie was weiß ich, Resveratrol, Quercetin, Arbigenin, Fisetin und 500 andere, die haben ja keinen zugelassenen Health Claim von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Und das heißt, man würde ein Produkt entwickeln und man darf, wenn man das Produkt verkauft, nicht dazu sagen, was das Produkt jetzt bringen soll. Das ist schlichtweg nicht erlaubt, nicht weil es der Hersteller nicht möchte, sondern weil die EFSA keinen Health Claim dafür zugelassen hat. Und deswegen ist es dann sehr häufig so in der Praxis, dass da halt dann ein paar sehr bekannte Mikronährstoffe beigemischt werden. Das kann jetzt B6, B12 sein. Es kann aber auch eben Zink sein, weil Zink so unfassbar viele Health Claims hat. Ich glaube 10 oder 11 verschiedene. Und ja, Magnesium richtig dann gute. Auch noch. Ja. Und dann ist es zum Beispiel so, dann mischt man das rein und dann darf man zum Produkt einen Satz sagen, was weiß ich, hat einen positiven Effekt auf den Kohlenhydratstoffwechsel oder trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Aber halt eben nur, weil da dieses Zink drin ist. Das heißt, das ist einfach so ein Workaround. Ne? Und am Ende, das ist der Grund, wieso dann in sehr vielen Produkten auch Zink landet, weil man irgendwie sagt, okay, also Zink hat einen Health Claim für den Use Case von dem Produkt, deswegen passt das dann da relativ gut rein. Ist jetzt, finde ich, keine sonderliche Trickserei. Am Ende muss man dann einfach nur schauen, wenn man viele verschiedene Produkte hat, wie du schon gesagt hast, sind da jetzt 100 Milligramm drin oder nur 20 Milligramm drin oder nur 10. Und so weiter und so fort. Also das ist halt das Relevante dabei. Vielleicht einfach mal auf die Labels draufschauen, zusammenzählen, wie viel Zink ist da drin, weil eben zu viel Zink auch ein Problem sein kann. Und wenn es jetzt geht, wie in der klassischen Medizin, in der man nennt das ja dann auch Polypharmazie, dann würde man zu viel Zink nehmen und dann hätte man irgendwann einen Eisenmangel und dann würde man auch noch Eisen dazu nehmen, anstatt dass man sagen würde, okay, du brauchst jetzt kein Eisen, nimm einfach ein bisschen weniger Zink, ne, so von der Idee her. Und das sehr viel sinnvoller ist natürlich der zweite Fall, ne,
ja,
wo man dann einfach weniger Zink nimmt und das Problem dann eigentlich damit lösen kann.
Und man macht
kann.
Ja eigentlich, dass man niemals in die echte Polypharmazie reinkommt. Ne?
Das ganz ist genau, das sollte der Sinn der Sache sein. Jetzt haben wir das alles gemessen, ne? Und dann haben wir jetzt ja auch schon so viel über Basisprodukte gesprochen. Ne?
Ja, ich meine, die Frage, die man ja immer gestellt bekommt, ist, okay, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt das zu messen. Ich will mich da eigentlich gar nicht so tief mit beschäftigen, gerade im Moment, ne? Und will einfach mal einsteigen. Womit kann ich denn anfangen, ohne dass ich jetzt großartig messe? Und ich glaube, das haben wir uns nochmal die Frage gestellt und die Frage bekommen wir ständig, deswegen reiten wir doch immer wieder drauf rum und ich glaube, es reicht nicht, es einmal gehört zu haben, es reicht auch, man kann es auch wirklich häufiger mal erzählen. Es sind einfach ein paar Produkte dabei, ne? Und da gehört auch ein Vitamin D dazu, auch wenn ich da sagen würde, okay, wenn man das wirklich komplett ohne Messen macht, dann sollte man auch nur niedrig dosiert reingehen, weil man einfach nicht weiß, wie der eigene körpereigene Stoffwechsel damit umgeht. Ne? Das ist schon ein Thema, es wird höchstwahrscheinlich passen, auch wenn man irgendwie 5000 Einheiten nimmt. Wahrscheinlich auch, wenn man 10 nimmt. Aber
man weiß es nicht.
Man weiß es halt nicht genau. Und es gibt doch immer diese Edge-Cases von Leuten, die das einfach unfassbar gut absorbieren, ne? Und unfassbar gut nutzen können. Und dann landen die auch mit 5.000 bis 10.000 Einheiten doch nochmal im Krankenhaus nach ein paar Jahren. Und es dauert dann auch ein paar Jahre, bis sich das kumuliert. Das ist schon klar. Das wird nicht sofort passieren. Das wird über ein paar Jahre super funktionieren. Und dann auf einmal kommt dieser Tag, ne? Und das will man halt verhindern. Deswegen, bei Vitamin D würde ich es irgendwann dann trotzdem empfehlen und sonst halt eher im Bereich bis 2000 Einheiten sich bewegen, dass man wirklich risikofrei ist. Ne?
Ich finde, Vitamin D ist halt auch, mal dann kostet so ein Test halt mal 20, 25 Euro, aber das Supplement kostet ja auch nur 20, 25 Euro für ein halbes Jahr
und
oder noch
Hebel
länger.
Ist ja enorm, ne? Ne? Der Hebel ist
enorm.
Und
das, da erschließt sich mir dann oft nicht, wieso man nicht noch diesen kleinen Schritt macht und das zumindest mal misst, ne? Statt einfach unkritisch was
genau,
so, sich,
man
sich reinzuhauen.
Ständig mit Leuten und sagen so, ja, ich habe es eigentlich eh nie gemessen, aber ich nehme einfach immer meine 5000 Einheiten. Dann denke ich mir so, ja gut, in 99,999% der Fälle wird es eh passen bei dir, ne? Aber wenn du halt dieser Edge-Case bist, dann landest du halt irgendwann mit fast Nierenversagen im Krankenhaus. Ne? Ist halt einfach schade. Ne? Muss nicht sein und hat nur 25 oder 30 Euro gekostet.
Und dafür nimmt man es ja auch nicht. Ne? Man nimmt es ja eben genau, um sowas zu vermeiden und nicht um zu sowas dann noch beizutragen.
Das, ja, ist irgendwie immer ganz wild.
Das ist auch wild. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu Vitamin D. Das andere Thema ist oft, man geht zum Arzt, lässt Vitamin D messen, ne? Und dann sieht man irgendwie, okay, mein Spiegel ist jetzt irgendwie 22, also sehr, sehr niedrig. Und dann bekommt man die Empfehlung, ja, hol dir doch mal hier das Vitamin D aus der Apotheke, 800 internationale Einheiten pro Tag und nimm da mal einen Tropfen pro Tag, ne, weil das steht ja auch auf der Verpackung drauf. Und deswegen, ja, ich denke, die Takeaway-Message ist, man soll, also wenn man das macht, ne, wenn man irgendwie einen Vitamin D-Spiegel von 22 hat und man nimmt dann so einen Tropfen von diesen 800 internationalen Einheitenpräparaten,
kann man sich auch sparen.
Dann das ist was man sich halt auch sparen kann. Ne? Da ja. Das ist so niedrig dosiert, dass es höchstwahrscheinlich, ich sage jetzt wieder höchstwahrscheinlich, keinen Effekt haben wird.
Ist eine Erhaltungsdosis, wenn dann, ne? Genau, also
das ist allenfalls eine Erhaltungsdosis, ja. Aber wenn du halt schon so einen niedrigen Spiegel hast, dann musst du das halt mal gewissermaßen auftitrieren.
Genau.
Und dafür geht man ja dann auch messen, ne? Aber das ist häufig auch einfach ein bisschen Unwissenheit in der Praxis. Muss man sagen. Und nicht wundern, auf den Produkten steht immer drauf, dass man maximal 1000 internationale Einheiten pro Tag konsumieren darf, weil das ist auch von der EU so vorgegeben. Nee,
von Deutschland.
Von Deutschland?
Das
okay,
ist meistens, glaube ich, sogar von Deutschland so vorgegeben.
Okay.
Bei Supplements ist es generell EU, sorry. Nee.
Genau,
es
ist immer
aber
von der EFSA.
Aber die europäischen Behörden sagen, okay, man sollte aber jeden Tag 4000 Einheiten über irgendwelche verschiedenen Wege zu sich nehmen. Und da sagen die Deutschen, glaube ich, auch nur 800 oder so. Ja.
Genau, und aber bei Supplements, also nicht wundern, auch wenn es gibt auch Kapseln, die 5, 10, 20.000 internationale Einheiten haben, da steht aber dann drauf, alle 5, 10, 20 Tage einnehmen. Also diese Dosisangabe auf der Packung, das sind immer maximal diese 1.000, sagen wir halt mal zumindest in Deutschland, muss man halt einfach wissen, ne, in manchen Fällen, in einigen Fällen macht es auf jeden Fall Sinn, darüber hinauszugehen, aber immer nur, wenn man es gemessen hat. Das genau. ist die Takeaway-Message. Genau, das zweite ist Omega-3. Ne? Haben wir heute auch schon ein paar Mal durchgetrommelt.
Omega-3 ist eigentlich sehr dankbar. Ne? Da kannst du eigentlich echt nicht so viel falsch machen. Ich meine, klar, du kannst es auch zum gewissen Maße überdosieren. Das heißt, es wirkt dann auch so ein bisschen wie so ein Blutverdünner. Also das ist auch nicht ideal. Aber wenn man sich im Bereich von irgendwie 3 Gramm, 4 Gramm, maximal 5 Gramm bewegt, braucht man sich eigentlich keinen Kopf machen. Man wird sich höchstwahrscheinlich was Gutes tun. Das zeigen zumindest die großen Datensätze.
Ja, also 5 Gramm ist ja schon eine Menge, ne? Das ist eine Menge irgendwie Fischöl, Algenöl.
EPA, DHA, dosiert das, ne? Das ist halt immer die Frage, deswegen sage ich jetzt.
Ja, genau, also vielleicht sollten wir, also wenn man jetzt nur von EPA und DHA ausgeht, sollte halt vielleicht irgendwas im Bereich von so 2 Gramm pro, also rein auf EPA und DHA bezogen, irgendwas von 2 bis vielleicht 3 Gramm sein. Das pro ist Tag. Eine gute Dosis pro Tag, genau, das ist relevant. Da kann man auch einfach mal drauf schauen, ne? Weil die Potenz von so Fischöl oder Algenöl ist sehr unterschiedlich. Mal sehr gut, mal sehr, sehr schlecht. Ne? Manchmal hat man halt dann für diese 3 Gramm auch 9 Gramm Fischöl getrunken. Ne?
Das kann absolut sein.
Ja. Das kann sein und da haben, glaube ich, einige dann, also es ist auch nicht so easy für die Verdauung oder für den Magen. Ne? Manche haben dann auch das Problem, dass das so ein bisschen aufstößt und das riecht immer irgendwie nach mehr. Ne? Fischig oder auch Algen schmecken halt nach mehr. Ne? Algen haben auch einen ganz charakteristischen Geschmack. Und wenn das dann wieder so aufstößt, dann das ist unangenehm. Ne? Das will man nicht. Und ich glaube, in der Praxis wird es aber sehr häufig umgekehrt gehandhabt. Man hat so ein Produkt, was weiß ich, 90 Kapseln, Tagesdosis sind 3 Kapseln pro Tag. Das heißt, eigentlich wäre es eine Monatsdosis, aber dann nimmt man halt mal nur 1-2 Kapseln, ne? Weil man sich denkt, dann hält es ein bisschen länger. Dann kommt aber halt dann auch weniger an.
Also wenn du wirst immer noch wahrscheinlich einen gewissen Benefit haben, aber du wirst halt wahrscheinlich damit jetzt auch nicht auf einen super idealen Omega-3-Index kommen. Muss man einfach realistisch sein. Ne? Also wir sagen nicht umsonst, diese 2-3 Gramm EPA, DHA am Tag, die braucht man schon, dass man wirklich auf einen guten Index kommt. Und selbst damit kommen die meisten Leute nicht auf einen idealen Index.
Ja, ich sage jetzt vielleicht noch als Kaviat dazu, wenn man sich sehr Omega-3-reich ernährt, sage ich jetzt mal dazu, ist absolut plausibel, dass man dann trotzdem vielleicht nur mit einem Gramm EPA, DHA gut fährt. Da muss man sich aber auch eben sehr viel von Fisch ernähren, sehr viel mit so gesunden Ölen, Salaten und so weiter hantieren. Genau. Und dann ist das absolut plausibel. Wenn man sich sicher sein will, sollte man es halt einfach mal messen. Aufpassen muss man ja dann, wenn es um das Thema Fisch geht, halt auch wieder auf andere Sachen, ne, die jetzt nichts mit dem Omega-3-Spiegel oder Stoffwechsel zu tun haben. Aber ja, das ist der zweite No-Brainer. Der dritte, ich sage jetzt gleich mal dritter und vierter, ist Magnesium und Kreatin. Ne? Da haben wir uns ja unterschieden. Wir haben ja mal eine Folge gemacht über die 100 € Longevity-Routine. Du bist auf Magnesium gegangen, ich bin auf Kreatin gegangen. Am Ende sind beides wunderbar gut untersuchte Mikronährstoffe. Und das kann man auch, finde ich, ein bisschen bedarfsorientierter noch machen. Ne? Vor allem Magnesium ist ein Thema, wenn man viel Stress hat, wenn man sich sehr viel bewegt auch, wenn man Sport macht in seiner Freizeit oder einen sehr aktiven Beruf hat oder eben sehr viel Stress hat oder auch das Ganze in Richtung Schlaf geht, dann ist Magnesium was man probieren kann. Ne? Irgendwas im Bereich von so 250 bis 400 Milligramm elementares Magnesium. Ein Teil nimmt man ja schon über die Ernährung auf, muss man ja auch sagen. Auch Magnesium ist ja in vielen Produkten enthalten, auch schon natürlich, jetzt gar nicht unbedingt zugesetzt. Und den Rest kann man dann ja mit Supplement-Produkten versuchen aufzufüllen. Aber das ist halt super wichtig. Ne? Magnesium hat ja auch so viele Health Claims, ähnlich viele wie Zink, aber halt auch, weil das bei all diesen Prozessen auch eine wirklich wichtige Rolle spielt. Ne? Ein Health Claim bekommt man ja nicht einfach so, sondern da braucht man hunderte Studien, die dann der EFSA da plausibel vorgelegt werden, damit dieser Health Claim dann auch substantiated wird, nennt man das, also dann auch Bestand hat vor dieser Kommission. Ne? Also Health Claims werden sehr zurückhaltend ausgegeben.
Extrem zurückhaltend, ja. Da sind sie schon sehr arg. Ja. Aber gut, ich meine, lass mal jetzt einfach mal so stehen.
Das kann man jetzt auch unter Verbraucherschutz laufen lassen.
Genau, also ich glaube, es ist zumindest so gedacht, dass es Verbraucherschutz ist, oder? Also würde ich jetzt mal stark von ausgehen. In den USA kannst du ja einfach alles hinschreiben und dann schreibst du einfach darunter, ist nicht approved by FDA.
Genau, das ist da erlaubt, in Europa ist das nicht erlaubt.
Also ich meine, das ist vielleicht das andere Extrem, ne? Andererseits geht man halt in den USA, geht man einfach grundsätzlich davon aus, dass der Verbraucher selber ein bisschen mündiger ist. In der EU geht man grundsätzlich davon aus, dass der Verbraucher nicht mündig ist und sich nicht selber informieren kann. Ich glaube, ich eine Philosophiefrage, aber gut. Also lassen wir einfach mal so stehen. Ich glaube, Magnesium, ja genau, du hattest ja auch schon Oxid angesprochen. Da muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Oxid ist per se nicht schlecht, ist auch prinzipiell auch gut für den Darm. Aber zu viel Oxid kann einfach ein bisschen Probleme machen, macht halt Durchfall. Ehrlich, ne? Man will halt immer auf diese 300 bis 400 Milligramm Elementar am Tag kommen. Bei Oxid kommt man die sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr, sehr günstig. Man muss halt selber schauen, okay, wie gut verträgt man Oxid. Und der Nachteil, sagt man zumindest, ist, dass es auch schlechter bioverfügbar ist. Hat dafür den Vorteil, dass es aber langsamer aufgenommen wird und so ein bisschen so einen Delayed-Release-Effekt hat. Kann man sich mal anschauen. Also es ist nicht immer so schlecht, wie es immer alle darstellen, ne? Es ist halt billig und deswegen wird es gerne schlecht gemacht, aber es hat auch seine positiven Seiten.
Und bei der Einnahme über den Tag verteilt, die allerbeste Möglichkeit, Magnesium aufzunehmen oder möglichst viel Magnesium aufzunehmen von dem Produkt, das man hat, ist es eigentlich sehr verteilt über den Tag zu machen. Ne? Also erstens mal in der Komplexform, weil alle unterschiedlichen Magnesiumarten ja ein bisschen unterschiedlich auch aufgenommen werden im Darm. Ne? Das heißt, man kann dann gleichzeitig mehrere verschiedene Transporter bespielen. Das ist der eine Gedanke. Und der andere ist, dass man nicht zu viel auf einmal immer dem Körper zumutet, damit man eben die aufgenommene Fraktion ein bisschen erhöhen kann. Ne? Also am besten wäre es, wenn man es über den ganzen Tag verteilt, immer in so kleinen Bits nimmt. Das ist natürlich überhaupt nicht praktikabel. Aber man kann sich ja zumindest mal überlegen, dass man statt alles auf einmal es zumindest auf zwei Dosen am Tag verteilt.
Morgens und
dann
abends.
So, genau, ja. Morgens und abends macht Sinn, dass man so die Fraktion vom aufgenommenen Magnesium einfach noch ein bisschen steigern kann. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja.
Ja, Kreatin braucht man nicht viel zu sagen, oder? Einfach alle nehmen, 3 bis 5 Gramm am Tag, mal als Minimaldosis. Wenn man richtig Gas geben will, kann man auch auf 10 mal hochgehen. Aber wahrscheinlich werden die zusätzlichen Effekte gar nicht so krass sein.
Genau, zumindest war es so ja auch in den Studien, ne?
Ja.
Dass es irgendwann so einen Plateau-Effekt gegeben und
Kreatin,
hat und man nicht wirklich davon profitiert hat.
Entschuldigung.
Genau, nicht gern.
Bei Kreatin vielleicht auch noch dazu, kann man halt auch nicht so gut messen. Deswegen haben wir es jetzt hier auch mit drin. Es macht für fast alle Sinn. Messbarkeit ist aber nicht wirklich gegeben. Wenn man es misst, dann ist der Arzt meistens eher erstmal kurz schockiert, weil das Kreatinin so hoch geht und das ja auch irgendwo mit der Niere zusammenhängen kann, einer schlechten Nierenleistung zusammenhängen kann. Kann man aber nicht wirklich messen. Das heißt, hier muss man einfach darauf vertrauen, dass man auch einen subjektiven Effekt hat. Vielleicht sieht man auf der Waage irgendwie ein Kilo mehr, ne? Weil einfach mehr Flüssigkeit in den Muskeln sind. Ja, das sind so die Biomarker.
Ja, wer sich da genauer informieren möchte, uns ist das Ganze so wichtig, dass wir sogar mal eine Folge dazu gemacht haben. Nur zu Kreatin. Ist jetzt auch gar nicht so lange her. Da kann man sonst auch gerne mal reinhören und sich da entsprechend weiterbilden. Ja, und was anderes, was wir noch hier auf unserer Hitliste haben, sind eben die Themen Zink und Selen. Selen, ganz klar, weil Selenmangelgebiet, ne, und das, glaube ich, einfach als Teil der Ernährung fehlt. Und Zink, weil es halt auch ein sehr, sehr häufiger Mangel ist. Aber halt eben Kaviar, nicht zu viel davon. Ne?
Ja.
Das ist relevant.
Schilddrüse, super häufiges Thema auch bei Frauen. Oder auch Hashimoto, ein häufiges Thema. Hashimoto kann man vielleicht nicht mit Selen heilen, das will ich jetzt nicht sagen, aber Hashimoto wird häufig getriggert von einem Selenmangel. Das heißt, auch was man sich auf jeden Fall anschauen sollte dann.
Mhm. Und ansonsten ist Zink natürlich auch noch sehr relevant für Immunsystem und für einen antioxidativen Effekt, also einfach das Fangen von freien Radikalen, wie es immer so schön im Volksmund heißt. Deswegen sind diese zwei Stoffe auch noch relevant. Und als letzten Punkt hatten wir hier noch B-Komplex aufgeschrieben, dass es finde ich jetzt nichts, was unbedingt jemand nehmen muss, also über die ganze Bevölkerung hinweg, aber es gibt halt verschiedene Use Cases, ne, vegetarische, vegane Ernährung, da spielen B-Vitamine eine Rolle, bei Stress spielt es eine Rolle, bei Energiemangel spielt es eine Rolle, einfach weil es für diese Energiebereitstellung so wichtig ist, auch diese B-Vitamine Kofaktoren von sehr, sehr vielen Prozessen in der Energiebereitstellung sind, deswegen das ist allenfalls was man situationsadaptiert machen kann. Und man hat ja immer verschiedene Phasen im Leben. Mal ist es stressiger, mal ist es weniger stressig. Deswegen kann man das auch einfach dann so phasenweise dazuschalten oder halt dann wieder rauslassen.
Oder eben nicht, genau. Ich glaube, jeder kennt noch dieses Orthomol-Immun. Das ist natürlich auch irgendwie, ich glaube, so ein bisschen Zuckergetränk, ne? Aber das gibt's immer in den Flughäfen in so Reisepacks und wird natürlich da immer verkauft und jeder kauft sich's immer, wenn er irgendwie sich gerade verkühlt fühlt, ne? Dann wird immer gleich das Ottomolimun geballert. Ist natürlich jetzt nicht ideal, das Produkt, ne? Aber das ist halt eine gute Use Case einfach für den B-Komplex. Ne? Am Ende, immer wenn man ein bisschen überdurchschnittlich Stress hat, wenn man sein Immunsystem nochmal pushen will, wenn man generell nochmal einfach ja, sich ein bisschen besser schützen möchte, dann kann man B-Komplex einfach dazuschalten. Man braucht sich nicht großartige Sorgen machen, dass man da viel falsch macht.
B-Vitamine sind ja wasserlöslich und der Überschuss wird dann meistens eh über den Urin ausgeschieden. Jeder, der schon mal einen B-Komplex genommen hat, einen hochdosierten B-Komplex genommen hat, der hat gesehen, dass man dann danach sehr gelb pinkelt. Ne? Ja. Das kommt auch vom B-Komplex und einfach von dem Überschuss, der dann ausgeschieden wird, den der Körper nicht benötigt. Das vielleicht noch am Rande dazu. Jetzt hat man diese Basis abgedeckt. Ne? Eine andere Frage ist dann vielleicht noch, okay, das hatten wir jetzt ja auch schon angeschnitten, wie finde ich die richtige Dosis? Wo sollten vielleicht meine Zielwerte sein? Da können wir jetzt bei diesen Basisprodukten sicher nochmal drauf eingehen. Ne? Bei Vitamin D, der Normalbereich ist sehr breit. Ne? Da fängt bei 25 an, geht dann, glaube ich, bis 100 hoch. Sogar
bei 20 wieder los.
Genau, das ist ein bisschen abhängig vom Labor, wo man es gemessen hat. Aber normal sehr breit, der Optimalbereich ist ein bisschen enger und vor allem auch eher im oberen Bereich angesiedelt. Ne? Ich sage immer so, ich persönlich möchte irgendwas zwischen 60 und 80 haben, habe jetzt 70, bin eigentlich auch super happy damit, deswegen irgendwas in dem Dreh. Manche setzen den Optimalbereich auch ein bisschen niedriger an, irgendwo Bereich von 40 bis 60, aber ich glaube, dass man, wenn man nicht über diese 90 bis 100 hinausschießt, dass man da immer noch in einem guten Bereich ist. Ne? Ab da würde ich halt auf jeden Fall dann auch weniger Vitamin D nehmen, ne? Wenn ich da jetzt reinschießen würde. Ja. Weil dann bringt es nichts mehr und dann kann es auch umschlagen in diesen negativen Effekt. Ne, da geht es
ja
eben um
Man weiß ja vor allem nicht, ob es dann überhaupt noch einen besseren Effekt hat. Ne, also es ist dann einfach unnötig, oder? Und man geht dann lieber kein Risiko ein, wie du sagst, oder? Die diminishing returns werden halt immer krasser und dann steigt auf einmal die Risikoseite wieder an und das willst du halt nicht.
Genau. Und das zweite Thema ist Omega-3. Da gibt's ja, da schwirren ja immer diese 8% drum. Wir reden da vom Omega-3-Index. Der sollte im Bereich von 8 beziehungsweise im Idealfall über 8% sein. Einen anderen Wert, den man da vielleicht noch zu Rate ziehen kann, ist das Omega-6-Omega-3-Verhältnis. Der sollte unter 5:1, unter 4:1 sein. Also wir reden immer von Omega-6 zu Omega-3. Das heißt maximal 4 bis 5 Mal so viel Omega-6 als Omega-3. Ist vielleicht noch spannend zu wissen, Leute, die sich sehr viel von so Fertigprodukten ernähren, die können da auch mal 12 oder 15:1 haben. Ne? Ja. Also nach oben hin sind keine Grenzen und wenn man da im grünen Bereich landet, dann ist man da schon sehr gut unterwegs. Ist auf jeden Fall gut für den Körper. Das kann man auch gut erreichen mit dieser Dosis, die wir vorher besprochen haben, von irgendwas im Bereich von 2 bis 3 Gramm. EPA und DHA, Achtung, nicht 2 bis 3 Gramm Fischöl oder Algenöl. Uns geht es um den reinen Gehalt von den eigentlichen zwei wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Magnesium hatten wir auch schon gesagt, irgendwas im Bereich von 300 bis 400 Milligramm elementar sollte man aufnehmen. Ein Teil nimmt man da auch schon über die Ernährung auf. Man kann sich auch sehr magnesiumreich über die Ernährung ernähren oder sich da gut was reinholen. Und den Rest kann man dann echt bedarfsorientiert noch gut reinholen. Gibt es einen kleinen Unterschied. Es gibt ja sehr kleine Magnesiummoleküle wie Magnesiumoxid und dann gibt es noch sehr große Moleküle wie Magnesium-L-Trionat zum Beispiel oder Magnesium-Bisglycinat. Da geht es mir einfach darum, dass die Kapselmenge ist eine andere. Ne? Bei Magnesium-L-Trionat braucht man viel mehr Kapseln für die gleiche Menge an elementarem Magnesium wie bei Magnesiumoxid. Nicht wundern, da sind da nicht irgendwelche Füllstoffe drin, sondern das liegt einzig und allein daran, dass das Molekül beim Magnesium-L-Trionat ist es die Treonsäure, einfach ein sehr großes Molekül und das Oxid ist halt ein sehr, sehr kleines Molekül.
Vielleicht noch beim Magnesium, ich meine, kann man natürlich auch messen, würde man dann idealerweise im Vollblut machen, das heißt auch wirklich intrazellulär, das Magnesium zu messen, weil du hast ja eigentlich kein Interesse daran, okay, wie viel schwirrt gerade im Serum rum. Problem ist nur, das ist immer so ein bisschen schwammig, ne? Weil am Ende führt es dann auch nur dazu, ja, bitte nimm mal ausreichend Magnesium zu dir. Du kannst damit einen Mangel feststellen, aber es ist wahrscheinlich für die meisten ein bisschen Overkill, das überhaupt dann zu prüfen. Um einfach zu sagen, okay, das ist meine KPI, ich schaue, dass ich jeden Tag auf meine 300 bis 400 Milligramm elementares Magnesium komme und in 99% der Fälle wird es dann auch passen.
Ja. Und Kreatin hast du auch schon angesprochen, da sind wir bei diesen 3 bis 5 Gramm pro Tag. Und da ist es mit Messen natürlich ein bisschen schwieriger, vor allem, weil man Kreatin ja nicht direkt messt, sondern eher so als Surrogatparameter über dieses Kreatinin, was ja von der Niere so ein Filtermarker ist. Deswegen, das ist ein bisschen schwieriger. Aber ja, ansonsten, man kann sich teilweise auch an den Angaben auf den Labels orientieren, sollte sich aber bewusst sein, dass es da auch mal Einschränkungen gibt, wie Vitamin D, hatten wir ja schon getoucht. Das Thema, dass es manchmal auch Vorgaben gibt und man nicht mehr empfehlen kann. Das heißt aber nicht, dass mehr nicht auch in manchen Fällen Sinn machen kann. Das ist vielleicht noch relevant, wenn es um das Thema Dosierung oder auch Zielwerte geht. Ja, jetzt könnte man sich natürlich auch noch so ein bisschen darin verlieren, wann man welches Supplement nimmt, ob das irgendwie morgens, mittags, abends sein soll. Ich glaube, da können wir einzig und allein eine Faustregel besprechen, dass es bei wasserlöslichen Stoffen nicht ganz so relevant ist, aber dass man fettlösliche Stoffe meistens zu einer Mahlzeit nehmen sollte. Weil manchmal, also bei Vitamin D kommt ja auch schon in einem Öl. Ne? Vitamin D ist ja häufig auch minimal, ja. Kommt meistens so in einem Öl. Das heißt, da hat man schon ein bisschen was an Fett dabei. Trotzdem finde ich, macht es Sinn, wenn man die Bioverfügbarkeit optimieren will, dass man so eine Mahlzeit aufnimmt. Also immer schauen, ist es wasserlöslich, ist es fettlöslich, uns daran so ein bisschen festmachen, muss ich das jetzt unbedingt zu einer Mahlzeit nehmen oder kann ich das auch einfach so mit Wasser in der Früh nehmen? Und da fährt man dann meistens schon ganz gut. Genau.
Ja, ich glaube, wir fassen zusammen, oder?
Ja.
Darüber nachdenken, was ist dein Problem? Dann überlegen, was ist dein Ziel? Willst du optimieren? Willst du irgendwie therapeutisch was lösen? Willst du ein Defizit ausgleichen? Idealerweise dann messen, ne? Je nachdem, was dein Budget ist, recht breit oder weniger breit. Ja, und dann kannst du eigentlich auch schon anfangen, deine persönliche Dosis festzulegen. Erstmal steigerst du die Dosis vielleicht am Anfang, um einfach einen gewissen Effekt zu erzielen und schaust dann, dass du auf eine Erhaltungsdosis kommst, wenn es um Defizite geht. Wenn es um Performance geht, ja, da musst du dich natürlich so ein bisschen einlesen einfach. Das kann man manchmal nicht so genau vorhersagen. Was sind einfach sichere Bereiche? Ne? Das ist eigentlich alles, was wir sagen können dazu. Ne? Also ja. Du willst einfach nur vor allem, du musst wissen, was ist dein Problem und was ist dein Ziel. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man mitnehmen muss. Wir haben es natürlich jetzt wieder sehr stark in verschiedensten Supplements verloren. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz spannend gewesen. Für uns beide auch. Und wichtig ist, wie gesagt, hab ein Ziel. Wenn das Ziel nicht erreicht wird damit, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Weg. Man kann auch mal andere Sachen probieren.
Ja.
Ist ultra individuell. Es wird nicht die perfekte Studie geben, die genau für dich immer passt. Das heißt, du musst auch ein bisschen an dir selber probieren, solange es nicht irgendwie um extrem wilde Geschichten geht. Wenn es nur um Supplements geht.
Genau. Und es gibt ja immer noch auch bei diesen Dosisbereichen ist meistens auch noch sehr breit. Ne? Das heißt, man kann da jetzt, ich will nicht sagen, man kann damit nichts falsch machen. Die Message wollen wir damit jetzt nicht vermitteln. Aber dieser Dosisbereich ist sehr, sehr breit. Das sagt auch Helena Ofanos-Böckel, ist auch eine, glaube ich, sehr bekannte Ärztin, die auch Bücher geschrieben hat im orthomolekularen Bereich, ist auch eine Nephrologin ursprünglich gewesen und die hat auch gesagt, das Beste, was man machen kann, ist einfach anzufangen. Ne? Weil genau. Man wird seinem Körper auf jeden Fall was Gutes tun. Ich fand das auch nochmal eine sehr spannende Message, auch von einer Medizinerin, die sehr, sehr lange in der Klinik war und dann aus der Klinik rausgegangen ist, jetzt auch eine eigene Praxis hat. Jetzt auch kürzlich ein neues Buch rausgekommen, das dritte Buch aus ihrer Reihe.
Ja.
Und deswegen, da kann man sonst auch gerne mal reinlesen, aber das deckt sich auch mit sehr viel von dem, was unsere Philosophie ist und was wir auch heute besprochen haben. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Wenn es Fragen gibt, dann gerne Bescheid geben. podcast@beyondlifespan.de oder auch auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube einfach kommentieren. Wir schauen uns das alles an, wir beantworten das sehr gerne, machen dann auch nochmal eine Fragenepisode, wo wir das alles zusammenfassen. Und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Bis dahin, danke und ciao.
Ciao.